Also ich glaube, dass Definitely Maybe sich einfach deswegen so gut gehalten hat, weil diese Melodien einfach absolut zeitlos sind und die Themen eben auch. Also es ist einfach egal, in welchem Jahrzehnt immer wahr ist. Es ist eben immer dieses, ja, den Moment feiern, Live Forever, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, das sind ja alles Stücke, die nicht an die 90er gebunden sind, sondern die heute noch genauso gelten.
Hallo und herzlich willkommen zu Chaos and Glory, die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und ich bin nicht allein im Studio. Ich habe auch bei der zweiten Folge heute wieder meinen guten Freund und Mit-Oasis-Nerd Olli Kastenhuber im Studio. Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Dieser Podcast befasst sich mit unserer Lieblingsband, mit Oasis, mit der Geschichte der Band, mit dem kulturellen Impact, den die Band hatte. Und mit allem drumherum, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Das erste Statement, das ihr gehört habt, war von der Musikjournalistin Birgit Fuß vom Rolling Stone. Und das gibt natürlich schon die Richtung der Folge vor.
Genau, in Folge 2 werden wir uns das Debütalbum Definitely Maybe vorknöpfen, schauen, wie kam es dazu, wie war der Aufnahmeprozess, welche Skandale haben das Album vielleicht auch umgeben. Und ja, wie sich Oasis dann eben sozusagen auch der Welt zum ersten Mal präsentiert haben.
Mit dem Debütalbum Definitely Maybe, das ja erstmal unter gar nicht so einfachen Umständen entstanden ist. Also die Legende bei Oasis-Fans ist ja, dass sie so ein bisschen aus dem Nichts auf der Bildfläche erschienen sind. Und ich denke, medial stimmt es auch. Was die Aufnahmen zum Album angeht, stimmt es allerdings überhaupt nicht. Denn sie haben es genau 2 oder 3 Mal probiert, Olli. Ich glaube 2 Mal.
Also aufgenommen haben sie die Platte 2 Mal, aber sie wurde mehrfach abgemischt, sodass es insgesamt 3 Versionen gab. Und tatsächlich war die 3. und letzte dann eben die Finale, weil es einfach vorher 2 Mal nicht gepasst hat. Sie waren erst in einem anderen Studio mit einem anderen Produzenten. Sie haben die Instrumente einzeln eingespielt und das klang dann alles sehr, 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 sehr glatt und einfach harmlos.
Was muss man vielleicht dazu sagen, eigentlich die gängige Aufnahmepraxis war zu dem Zeitpunkt, oder? Erst einen Schlagzeugtrack machen, dann Overdubbing.
Genau, das machen ja die meisten Bands so. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, das hat so nicht geklappt für dieses Album. Und dann haben sie sich entschlossen, in ein anderes Studio zu gehen und erstens mal die Aufnahmepraxis zu ändern. Sie haben dann das Album live wie im Proberaum oder auf der Bühne aufgenommen und haben es danach dann erstmal von ihrem eigenen Tontechniker, vom Mark Coyle, mischen lassen. Hat dann wieder nicht gepasst. Und dann haben sie die Version aus diesem zweiten Studio eben dem Owen Morris, einem Waliser, gegeben und der hat dann sozusagen ja ihre Vision lebendig werden lassen, ne, von diesem Sound, den sie auch immer im Kopf hatten.
So ist es. Und sehr deutlich wird es eigentlich, also das erste Studio war das Mono Valley, wo sie die erste Version aufgenommen haben, die es bis vor kurzem nirgendwo so richtig zu hören gab. Mhm. Aber Oasis haben auf ihrer Wiederveröffentlichung des Definitely Maybe Albums eine Zusatzdisc, also auf Spotify gibt es ja keine Discs mehr, aber ein extra Album mit den Songs vom ersten Aufnahmeversuch mit veröffentlicht. Und kann ich nur jedem unserer Hörerinnen und Hörer empfehlen, sich mal da im direkten Vergleich, am deutlichsten wird es in meinen Augen beim Song Cigarettes and Alcohol, die Mono Valley Version ist sehr brav, sehr pop-rockig, erinnert unglaublich an T-Rex, finde ich, hat aber nichts von dem Reiz und dem Charme der veröffentlichten Version. Also da kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist sehr interessant und auch ein bisschen überraschend und schockierend. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe erst viele Jahre, nachdem ich schon Oasis-Fan war, dann in Interviews auch mal Noel Gallagher drüber sprechen hören. Das war am Anfang, wurde das, glaube ich, immer so ein bisschen abgebügelt dieses Jahr. Wir haben 2 Versuche oder eigentlich 3 Versuche gebraucht, um das so hinzukriegen, dass es jetzt dieses legendäre Album ist. Sondern es wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und erst so 10 Jahre, 20 Jahre nach Veröffentlichung wurde das dann auch offen kommuniziert. Wir hatten trotz unserer großen Fresse oder gerade wegen unserer großen Fresse, hatten wir Probleme, das Album so aufzunehmen, wie es sein muss.
Ja.
Wenn wir hier schon gerade von den Songs sprechen, haben wir natürlich eine Playlist für euch zusammengestellt auf Spotify, bei der ihr da reinhören könnt in die Songs, von denen wir in dieser Folge auch sprechen. Und wir verlinken euch diese Playlist einfach in unseren Shownotes.
Ja, man kann Ellen McGee eigentlich dankbar sein, ne, dass er damals den Mumm hatte und Noel gesagt hat, du, ganz ehrlich, das klingt nicht nach euch. Ja, ihr müsst es anders machen, ihr müsst es neu aufnehmen, neu abmischen lassen, aber so klingt ihr live nicht und das können wir so nicht veröffentlichen. Und ja, Nick, muss ich dir noch was erzählen? Und zwar haben wir ja, also der Christian und der Producer und ich, ne, wir haben versucht, den Ellen McGee für diesen Podcast auch zu gewinnen als Interviewpartner.
Warum erfahre ich das erst jetzt?
Ja. Hat seine Gründe. Und zwar, ich lese mir ganz kurz, auf Instagram habe ich ihn angeschrieben, ja, um zu gucken, ob er vielleicht Teil unseres Projekts sein möchte.
Ja.
Habe ich ihm geschrieben, ne? Dear Ellen, hope you are doing well. My name is Oliver and I'm part of a podcast team, blah, 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 and so on and so on. Yeah, it would be an absolute honor to have you on the podcast. So what do you think? Und seine Antwort, ich zeig's dir kurz auf Instagram. Er hat sehr schnell geantwortet, ja, nach wenigen Minuten tatsächlich.
Oh Gott. No.
Schau dir die Länge an.
Hier, das ist eigentlich geil.
Keine Ahnung, 250 Wörter, ja, von mir.
No.
Und dann.
Und du schreibst dann, all right, thank you.
Ja, yes. Natürlich.
Oh man.
Ich fand das mega, dass der hat sehr schnell zurückgeschrieben. Also wirklich nach wenigen Minuten hat er geantwortet.
Heißt im Umkehrschluss auch, er hat keinen langen Entscheidungsprozess gebraucht, um rauszufinden, ob er für den deutschsprachigen Oasis-Podcast zur Verfügung steht oder nicht.
Ja.
Aber ja, ich meine, ehrlicherweise, so stelle ich mir den Mann vor. Mhm. Also
no bullshit.
No bullshit.
Ja.
Zurück zum Album. Die Aufnahmequalität ist ja, würde ich sagen, eher ungewöhnlich für 1994. Also das Album Definitely Maybe klingt ungewöhnlich.
Tatsächlich, finde ich auch. Wenn du dir überlegst, dass einige, vor allem amerikanische Bands, ja schon wirklich mit ordentlichen Produktionen irgendwie aufgefahren haben, ne? So, das hat ja alles Druck. In den 80ern waren die Aufnahmen ja auch besser als in den 60ern und 70ern, aber oft mit so viel Hall und so. Ne? Da haben sie so rumgespielt mit den Effekten. In den 90ern, finde ich, ging es so los mit diesen geilen Produktionen. Ne? So diese straight, einfach ohne unnötige Effekte, aber mit Druck und so. Ne? Und bei Oasis war es irgendwie, die Definitely Maybe klingt schon etwas harsch.
Klingt nach Indie-Produktion. Im Gegensatz zu, also Butch Vig, der Produzent von Nevermind von Nirvana, brüstet sich ja heute noch zu Recht damit, dass er sagt, Nevermind klingt so, als wäre das vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Also ist natürlich mit Abstrichen und er hat eine rosarote Brille auf, wenn er das sagt. Aber er hat nicht Unrecht. Also es ist eine fürchterlich zeitlose Produktion. Das ist es bei Definitely Maybe eigentlich auch, aber auf eine irgendwie weirde Art und Weise. Also es ist halt, es gab davor kein Album, das so klang und auch danach klang in Oasis nicht mehr so.
Ja, vollkommen richtig. Ich persönlich sehe den Charme aber darin, die Songs, ja, sind ja lupenreine Pop-Songs, ja. Ne, natürlich mit Ecken und Kanten, aber wenn du die vielleicht dann in ein zu glattes Gewand gepackt hättest, hätte das Ganze nicht mehr so funktioniert. Und dieses Raue, ja, dieses oftmals auch schon fast übersteuerte, das ergänzt sich perfekt mit diesen lupenreinen Melodien.
Ich denke, das ist, was die Band in der Essenz ausmacht. Jetzt haben wir in Folge 2 schon so essentielle Erkenntnisse. Wir wollen ja noch mehrere Folgen machen. Jetzt kommst du schon mit so essentiellem Zeug um die Ecke. Aber es gibt tatsächlich für den Klang der Platte Definitely Maybe gibt's tontechnische Erklärungen, sag ich mal. Und wir haben darüber gesprochen mit dem Journalisten und Autor Joachim Henschel. Der erklärt uns mal, warum Definitely Maybe so klingt, wie die Platte klingt.
Es gibt ja diese Geschichte, dass der Produzent des Definitely Maybe Albums gesagt hat, mir war wichtig, dass wenn ein Stück von diesem Album im Radio läuft, dass es auf jeden Fall lauter ist als alles andere. Und er hat ja dann eine Technik erfunden, die hat er damals Brickwalling genannt. Nämlich, sonst hat man ja eine gewisse Dynamik in Aufnahmen. Es gibt leise Stellen, die sind dann leiser, dann wird es irgendwann mal lauter. Also ein Song hat verschiedene Arten von Lautstärken und verschiedene Arten von Intensitätsleveln. Und er hat einfach gesagt, ich hau da so viele Kompressoreffekte drauf, dass alles auf dieser Platte gleich laut ist. Das heißt, wenn das irgendwo im Radio läuft, wie so eine Fräse durch die Ohren der Leute fräst. Und das haben die gemacht. Und deswegen hat diese Platte auch ja so einen doch etwas komischen Klang, der damals einen fast ein bisschen irritiert hat, weil man sich gedacht hat, was ist denn das? Irgendwas stimmt doch da nicht.
Sehr wichtiger Punkt, den er da macht. Also ich kann jetzt für mich sagen, ich denke bei dir ist es das Gleiche, wir kennen uns lang genug, dass ich das weiß. Wir sind eigentlich erst mit dem zweiten Album oder sogar mit dem dritten Album so richtig eingestiegen. Und ich mit dem zweiten Album, also mit What's the Story, Morning Glory, und habe mir dann im Anschluss die Definitely Maybe vielleicht ein Jahr später oder so gekauft, als ich überhaupt erst mal rausgefunden habe, dass es da noch mehr gibt, das ich einfach kaufen kann. Aber ich weiß auch damals schon, dass es irgendwie ungewöhnlich klang. Also interessant und stimmig, aber ungewöhnlich.
Ja, ich glaube, wenn man es wirklich aus rein technischer Sicht sieht, dann kann man der Platte vielleicht sogar unterstellen, dass sie unterproduziert ist. Ja? Aber ich sage es nochmal, der Zweck heiligt die Mittel und das war genau das Richtige für diese Art von Songs.
Wichtig ist, denke ich, dass Noel Gallagher immer betont hat, dass das Ziel war, die Band so klingen zu lassen, wie sie live klang.
Ja.
Andersrum hat er auch in vielen Interviews schon erwähnt, dass er am Anfang das Problem von Alan McGee mit der Sache, mit dem Album gar nicht verstanden hat, weil er dachte, es muss ja einen Unterschied geben. Also eine Platte soll brav und produziert sein und live können wir diese noisy Guitarband sein, die wir sind. Und Alan McGee hat eine andere Herangehensweise und hat gesagt, ich brauche genau das, was da auf der Bühne kommt, brauche ich auf Tape. Ich brauche das auf CD. Und dazu, wie Oasis live klangen und welches Phänomen diese Band war, wenn sie auf der Bühne war, dazu nochmal Joachim Hentschel, denn der hat die Band schon 1994 in England gesehen.
Also ich meine, es ist ja wirklich lange, lange, lange her. Aber mir ist das heute noch unmittelbar vor Augen. Ich kann das fast noch spüren. Ich habe es irgendwie geschafft, relativ schnell in die allererste Reihe mich vorzudrängeln. Und ich weiß noch, was das für ein irrer Eindruck war, als eben Oasis dann auf die Bühne kamen. Und die standen alle in einer Reihe. Die waren so ein bisschen, ich meine, entschuldige das martialische Bild, aber wie so eine Armee. Standen da zu viert in einer Reihe, dann hier der Schlagzeuger Tony McCarron natürlich hinten und dann ging das los. Und wenn man eine sehr, sehr stark verzerrte Gitarre einfach nur sich um den Hals hängt und die Verstärker sind weit aufgedreht, dann fängt die an zu brummen. Und normalerweise machen ja Musikerinnen und Musiker auf der Bühne das so, dass sie dann ein Pedal haben und dann immer zwischen den Liedern quasi das runterdrehen, so dass dann auch Stille herrscht. Und ich weiß noch, dass bei Oasis das so war, dass die während der gesamten Dauer des Konzertes einfach diese Gitarren brummen ließen. Da war also wirklich allein dieses Grundrauschen, was diese Musik irgendwie produziert, mit zwei Gitarren und einem Bass, die brummen, das war die ganze Zeit während der gesamten Dauer dieses Konzertes da. Und ich stand wirklich, wie gesagt, in der ersten Reihe. Das war einfach wirklich wie, als ob einem eine freundliche Dampframme über den Kopf fährt.
Die freundliche Dampframme hört man auch auf dem Album. Also tatsächlich alles, was der Joachim Hentschel hier beschreibt, ist auf dem Album vertreten. Mir fällt spontan ein, das Anfangsgerausche bei Cigarettes and Alcohol, gleiches bei Bring It On Down.
Ja.
Also diese Noise-Rock-artige Herangehensweise ist sicher auch nicht einfach gewesen, auf Platte zu bringen.
Ja, soweit ich weiß, hat der Owen Morris tatsächlich einfach diese Störgeräusche und dieses Feedback, das du auch bei Aufnahmen teilweise hast, einfach dann halt drin gelassen. Ne? Der hat einfach dann das Rauschen und so nicht rausgeschnitten und hat es wahrscheinlich durch seine Art zu produzieren oder eben auch abzumischen, einfach dann durch die Kompression, also einfach nochmal verstärkt. Ne? Und dann hat alles nochmal gerauscht und gezischt einfach und wurde immer lauter dann, diese ganzen Störgeräusche.
Der Effekt der Kompression in Reinkultur.
Ja.
Also wir haben ja jetzt, Olli, eigentlich schon genau durchdekliniert, dass es eben vom Soundgewand her kein klassisches Pop- oder Mainstream-Album war.
Das ist wahr. Die Produktion hat Ecken und Kanten definitiv, ja, rauscht und ja, feedbackt an manchen Ecken. Und natürlich hätte sich das niemand im damaligen Pop- oder Rock-Mainstream getraut. Von dem her gesehen war das auf alle Fälle schon, ja, für so eine 90s-Brit-Band ein mutiger Schritt.
Wie mutig das war, haben wir den Journalisten Thorsten Groß gefragt.
Ja, das war keine High-End-Produktion, die hätten sie sich damals auch gar nicht leisten können, weil da hat ja wirklich niemand mit gerechnet, dass das Ding so durch die Decke geht. Also das ist insofern ein absolut prägendes Album, sowohl für die Band wie aber auch für Britpop insgesamt.
Absolut prägendes Album für die Band klingt jetzt heute so, als wäre das vom ersten Tag an ein Instant Classic, wie man so schön sagt, und eigentlich war es gar nicht so.
Meines Wissens nach war es aber schon das am schnellsten sich verkaufende Debütalbum in Großbritannien. Die Verkaufszahlen sprechen da eine andere Sprache.
Aber würdest du nicht sagen, dass das dann eher ein Medienhype ist? Also das ist jetzt wirklich ein perverser Vergleich, aber der Hype ist ja nicht unähnlich des Hypes um Take That einige Jahre früher. in Großbritannien.
Auf einer anderen Ebene. Beides tatsächlich Bands aus Manchester, witzigerweise, aber ja.
Witzig, ja, stimmt.
Sehe ich auf einem anderen Level, weil ich meine, die waren ja wirklich eine Retortenband, wenn man es mal böse sagt. Ne? Egal, ob die jetzt talentiert sind oder nicht. Aber, ja.
Schon, aber es ist quasi ein gehyptes Medienthema, wo erstmal das Phänomen das Thema ist und nicht das Album. Also ich würde schon sagen, dass das Album erst mit der Zeit klar wurde, dass das ein wirklicher Klassiker ist, den man da hat. Nicht nur schnellstes verkauftes Debütalbum, sondern halt auch sehr gutes Debütalbum. Dazu haben wir auch gefragt, jemanden, der damals sogar offiziell eine Review geschrieben hat über Definitely Maybe, und das ist die MTV-Legende Markus Kafka.
Ich habe Definitely Maybe im Metal Hammer besprochen. Mit einer 6 von 7 Punkten Rezension. Ich habe mir schon gedacht, so, dass da Potenzial da ist. Und ich habe halt auch wirklich in der Rezension noch geschrieben, so, das ist mal wieder eine Band, die Attitude hat, die so ein bisschen Rock'n'Roll, die nicht so verkopft ist und die auch wirklich schon so das Talent hat, Hymnen zu schreiben. Aber da jetzt zu sagen, so, die werden mal huge, also das habe ich nicht.
Hat er nicht, Olli. Fand er nicht. Siehste, 1-0 für mich.
Ja.
Also Potenzial sieht er auf jeden Fall. Und während wir uns das gerade angehört haben, fiel mir ein, dass es ja wirklich auch noch so war, also bis 2009, bis zur vorläufigen Auflösung. Und ich gehe mal davon aus, dass es bei den Reunion-Konzerten genauso ist, dass die Songs von Definitely Maybe einen wesentlichen Bestandteil der Setlist ausmachen werden, anders als es jetzt von vielleicht anderen erfolgreichen Oasis-Alben der Fall ist. Also die Fans unter uns würden sich vielleicht einen Song von Be Here Now wünschen und beim späteren Werk vielleicht auch einen oder zwei, aber kommen muss Live Forever, Rock'n'Roll Star, Bring It On Down, für meinen Part zumindest, Supersonic auf jeden Fall. Deswegen, ja, also hat sich wohl dann doch als Klassiker rausgestellt.
Um auf den Medienhype nochmal anzusprechen, den du vorher erwähnt hast, da glaube ich, gibt es auch gute Gründe, warum das so war. Meines Wissens nach ist vor dem Erscheinen des Albums, also bevor Definitely Maybe rauskam, war diese legendäre Überfahrt nach Amsterdam. Da wollte die Band Konzerte in Amsterdam spielen.
Ja.
Und haben eine Fähre genommen und auf der Fähre waren, glaube ich, auch irgendwelche Fußball-Hooligans oder zumindest Fans, die sehr gewaltbereit und trinkfreudig waren. Und scheinbar gab es dann wirklich einen handfesten Skandal, weil sich die Band mit einigen dieser Leute geprügelt hat und dann natürlich direkt, als sie ankamen, wieder zurückgeschickt wurden auf der Fähre und durften natürlich nicht in Holland aussteigen. Und ich glaube, Noel ist aber in Amsterdam angekommen, die anderen aber nicht. Ne? Liam natürlich war wie immer dabei und ein paar andere auch. Und natürlich war dann das Thema, Noel musste dann den Leuten vom Label das beichten. Er hat sie angerufen und so nach dem Motto, haltet euch fest, was passiert ist. Der Manager ist scheinbar durchgedreht. Wenn jemand die Doku gesehen hat, da kommt es vor. Der LMG vom Label hat gesagt, brilliant. Ja, der wusste sofort, was das machen wird mit der Band.
Super, ne? Headline einfach für alle.
Absolut, ja. Ne? Das ist Any Press is Good Press, auch so ein abgedroschener Spruch, aber der stimmt einfach hier. Ne? Das hat natürlich im NME oder wo es veröffentlicht wurde, in Riesenwellen geschlagen, ne? diese Krawallband.
Das sind ja eigentlich die ersten Vorankündiger von dem, was dann im Jahr darauf oder in den 2-3 Jahren darauf dann wirklich schwierig wird für die Band, als sie in die gelben Gazetten dann abdriften oder dass sich plötzlich halt jedes Paparazzi-Magazin für ihr Privatleben interessiert, was ja dann beißt sich die Katze in den Schwanz wieder zu weiteren Skandalen führt, als Liam Gallagher in eingetrunkenem Zustand dann auf Paparazzi losgeht, die ihn einfach um die Burg nicht alleine lassen wollen.
Ja, das ist ihnen ein bisschen um die Ohren geflogen, weil sie haben das, glaube ich, schon auch provoziert, ne, diesen Medienhype durch solche Skandälchen oder Skandale, aber irgendwann hat die Presse Blut geleckt und dann wurde wirklich jeder Scheiß einfach hochgekocht, ne, und auch unter die Lupe genommen. Und ich glaube, das wurde ihnen auch zu viel irgendwann.
Ja, und dieser Skandal oder Skandälchen, das ja dann eigentlich für gute Headlines gesorgt hat, mit der Überfahrt in die Niederlande und der sofortigen Rückreise unverrichteter Dinge, ist ja nur eine Sache, ein Skandal in einer ganzen Reihe von Skandalen, die sich in den ersten paar Jahren zugetragen haben.
Genau, also da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele. Ein sehr prominentes Beispiel wäre dann noch die erste US-Tour der Band, wo sie in Los Angeles waren und tagelang nicht geschlafen hatten, weil sie alle irgendwie Crystal Meth geschnupft hatten.
Vor einer wichtigen Show in Whiskey A Go Go, muss man vielleicht sagen. Oder House of Blues? Nein, nee, ich glaube Whiskey A Go Go.
Whiskey A Go Go, ne? Total Pros, du siehst es ja, ne? Also waren voll unterwegs. Und die waren halt wirklich völlig von der Rolle. Also angeblich auch die ganzen Techniker, ne? Also die Roadies und so. Und dann hatte jeder eine andere Setlist da liegen. Das heißt, bei manchen Songs haben alle was anderes gespielt. Und Liam war natürlich da ganz vorne dabei, hat dann scheinbar auch zwischen den Songs vom Verstärker irgendwie hinter der Bühne noch eine Line gezogen und so. Und natürlich gab es dann einen großen Krach, weil das Konzert ein Fiasko war. Noel sagt immer, so besonders schlimm für ihn war, Ringo Starr war scheinbar im Publikum, weil der hat ja in L.A. gewohnt.
Oh je.
Und das war, musst du dir vorstellen, ne? Riesen Beatles-Fan und Ringo Starr vergöttert diesen Mann und dann sieht er deine Band zum ersten Mal völlig von der Rolle. Ja?
Also. Auch da empfehlen wir euch gerne, also für alle Freunde und Freundinnen der gepflegten Drogenkakophonie, Ausschnitte davon gibt es auf YouTube zu sehen und es ist auch in der Doku namens Supersonic kurz zu sehen und zu hören. Für die Musiker und Musikerinnen unter euch, wilde Angelegenheit. Chaotisch ist aber nicht nur das, also Chaos ist überall in den ersten Jahren der Oasis-Tour-Geschichte. Und wir machen das jetzt mal fest an einem ganz bestimmten Konzert, nämlich dem ersten Auftritt von Oasis in München in einer Location, die es heute nicht mehr gibt, am damaligen Flughafen namens Wappensaal. Und eine, ich möchte sagen, ziemlich pikante Geschichte von diesem Konzert hat der damalige Chefreporter der Bravo für uns, Alex Gernandt.
Liam war jetzt nicht hoch motiviert irgendwie. Ja. Der war ja generell der Presse sehr kritisch gegenübergestanden. Und ich erinnere mich eben bei dem Interview, da trug er irgendeinen Anorak und Jeans und Adidas Superstars ohne Socken. Ja. Und es war Januar. Ne. Also war schon mal interessant. Ja. Und dann setzte er sich auf die Lehne von der Couch und hat zweimal einen fahren lassen. Mitten im Interview, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Liam, noch einmal. Und das Interview ist vorbei.
Olli, das ist quasi wie bei Baseball. Der erste Furz ist ein Strike, der zweite Furz ist ein Strike und beim dritten bist du raus aus dem Spiel. Ja, also brutale Story eigentlich. Ja. Man merkt einfach, glaube ich, dass es zu dem Zeitpunkt gar keine Regeln gibt irgendwie. Mhm. Also sie sind halt on top of the world und es ist ihnen eigentlich alles egal.
Ja.
Aber nicht nur hinter der Bühne gibt's da die ein oder anderen verwunderlichen Dinge, die da vor sich gehen, sondern auch auf der Bühne passieren Dinge, die sonst damals vielleicht niemand so gemacht hat. Und da konnten wir auch mit einem prominenten Zeitzeugen sprechen, nämlich mit dem Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller, mit Flo Weber.
Da gab's schon Momente, wo der Liam dann einfach sich hingestellt hat und die Lieder nicht gesungen hat. Wo ich mir dachte, hä, müsst doch jetzt singen oder und habe aber dann ziemlich schnell wahrgenommen, dass das halt die Leute übernehmen. Und das ist natürlich schon auch dicke Eier. Man zahlt einen Haufen Geld dafür, dass er sich da hinstellt und bloß blöd schaut. Und da war ich sehr zwiegespalten.
Ja, ein chaotischer Abend damals im Wappensaal in München. Jemand, der an dem Abend auch anwesend war und auch den Stress vor der Halle mitbekommen hat, war der Musikmanager und Musiker Gary Huber. Der hat mit seiner damaligen Band Cat Sunflower Oasis an dem Abend supportet.
Damals waren wirklich tolle Konzerte im Wappensaal. Und dann war es eben so, dass die örtlichen Veranstalter das Konzert eigenmächtig größer gemacht haben, in Terminal verlegt haben. Demzufolge 4.000 Tickets verkauft haben statt den 1.200. Und dann haben die gemeint, das wäre nur Formsache, dass sie eben upgraden oder höher gehen. Und dann hat Elmiki gesagt, nee, interessiert mich nicht, wir bleiben da. Und war von dem her schon sehr kurios.
Ja, unfassbar, oder? Ein strategischer Schachzug von Alan McGee, hier auf die Mehreinnahmen zu verzichten, nur mehr Karten zu verkaufen. Er wollte die Halle einfach proppevoll haben und hat deshalb dann auf ein größeres Konzert verzichtet. Und einer, der an dem Abend auch anwesend war, ist der Popmusikbeauftragte aus der Oberpfalz, Sam Wagner. Sam war auch bei den Oasis Ultras.
Bei der Hardcore-Fan-Vereinigung, so ist es, glaube ich, richtig. Sowas wie die Kiss Army.
Genau, zu denen kommen wir später noch dann mal. Und der hat noch ganz, ganz lebendige Erinnerungen an diesen Tag.
Ich habe damals noch in der nördlichen Oberpfalz gewohnt, bin also 250 Kilometer einfach mit dem Auto nach München gefahren. In dem Wissen auch, dass meine Karte eigentlich gar nicht gilt, weil ich habe sie 3 Wochen zu spät gekauft. Und als ich dann reingefahren bin auf dieses Flughafengelände, standen schon Ordner an der Einfahrt und haben dann jeden gefragt, also wann er seine Karte gekauft hat. Und ich habe einfach behauptet, ich habe sie viel früher gekauft, weil ich wollte es einfach probieren mit allen Möglichkeiten. Und habe mich dann auch um eine Entschädigung gebracht, weil die haben dann eben ein paar Euro dann ausgezahlt an alle Leute, die praktisch zu spät die Karten gekauft haben, damit sie wenigstens ein bisschen was für Spritgeld haben. Also ich habe mich um das Geld gebracht und ich stand dann vor dem Eingang des Wappensaals. Ja, es war ein erster Ordner dort, der hat meine Karte angesehen und hat mich durchgewunken. Da ist das Herz zum ersten Mal gesprungen. Aber ungefähr 2-3 Sekunden später hat ein Ordner, der neben ihm stand, dann irgendwie gesagt, stopp, du musst noch das Datum noch kontrollieren. Und das hat er dann leider getan, dann kam ich nicht rein. Also ich war wirklich so an den ersten Ordner vorbei, war dann schon mit dem ersten Schritt drin und dann aber plötzlich hat jemand, der daneben noch stand, noch ein zweiter Ordner, festgestellt, man muss doch nochmal genau auf die Karte schauen und dann kam ich nicht rein. Und war natürlich wahnsinnig enttäuschend, aber hat dann so einen ganz witzigen Moment geführt. Es kamen ganz viele Leute eben nicht rein und man stand dann wütend draußen und ich weiß noch, wir haben dann eben Blur-Songs gesungen, alle miteinander. Also ich glaube, Country House war dabei, Girls and Boys war dabei, aber man hat dann einfach wütend vor der Halle, in der Oasis gespielt haben, draußen noch Blur-Songs gesungen, um sich da irgendwie abzureagieren.
Ja, Olli, trotz oder gerade wegen dieser chaotischen Geschichten, die wir hier gerade gehört haben und die du erzählt hast, hat sich das Album ja doch ab seiner Veröffentlichung bestens verkauft. Ich habe hier mal geguckt nach ein paar harten Zahlen und Fakten. Also innerhalb der ersten 4 Tage nach Veröffentlichung wurden, wir reden jetzt hier nur von Großbritannien, 100.000 Einheiten verkauft, in 4 Tagen wohlgemerkt. Und es war 50% mehr als das zweitplatzierte Album in dieser Woche. Und das ist, du wirst es wissen als alter Fan, die 3 Tenöre live. Es wurde dann in der Woche danach ganz offiziell auch als wirklich fastest selling Debutalbum in British History geadelt und gleichzeitig wurde Cigarettes and Alcohol nochmal als Single veröffentlicht und kam bis auf Chartplatz 7 und war das bis dahin der erfolgreichste Song in der Chart-Historie. Ja, Olli, jetzt habe ich hier ein paar Sachen erzählt über die kommerzielle Performance von Definitely Maybe, aber was natürlich eigentlich für uns Fans noch viel wichtiger ist als der kommerzielle Aspekt, ist der kulturelle Einfluss der Platte.
Ja, der ist natürlich nicht zu unterschätzen, angefangen beim Look natürlich der Band. Es gibt ja Interviews, wo andere Musiker wie von Kasabian zum Beispiel sagen, Liam hatte damals diesen Trainingsanzug an, den wollte ich dann auch haben. Natürlich geht weiter über diese ganze Lad-Kultur natürlich, dass die jungen Leute einfach wieder Fußball und Bier trinken, ne, und diese einfache Art und Weise Spaß zu haben und zu leben einfach wieder zelebriert haben. Ja, und der Musikexperte, Autor und Moderator Thorsten Groß hat uns mal erzählt, wie Oasis für andere Bands aus England zum Türöffner auf der ganzen Welt wurde.
Erstmal sind ja zu der Zeit wirklich wahnsinnig viele andere tolle Alben in England erschienen. Ne? Also von so vielen Bands, Supergrass, Suede, was weiß ich, ganz viele, die ich auch heute noch immer klasse finde. Und Definitely Maybe war ja dann schon irgendwie so ein bisschen das eine Album, das dafür gesorgt hat, dass die auch gehört wurden. Und zwar überall auf der Welt. Ne? Das hat ja nicht nur Oasis, sondern auch Britpop mit aller Wucht so auf die internationale Landkarte gebracht. Das war dann kein Bescheidwisser-Phänomen mehr, sondern eine große Mainstream-Bewegung.
Das Oasis-Debütalbum Definitely Maybe und der kulturelle Impact und der Einschlag auf der ganzen Welt nach dem Album, wie nichts mehr in der Rockszene so war wie vorher. Das war unser Thema heute. Wir sind fertig für heute, Olli. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern. Besucht uns unbedingt in den sozialen Netzwerken, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt. Ihr findet uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unter @bold.audio. Olli, worum geht's in der nächsten Folge?
Nach dem Debütalbum Definitely Maybe hat die Band erst so richtig angefangen. Unmittelbar danach kam ja schon das zweite Album What's the Story Morning Glory und darum soll's in der nächsten Folge gehen.
Weltruhm klopft an der Tür. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.